Bei einem Erdbeben muss es schnell gehen. Von der ersten Warnung bis zur ersten Erdbebenwelle vergehen nur wenige Sekunden. Würden euch 5 Sekunden reichen, um euch in Sicherheit zu bringen? Warum lassen sich schwere Erdbeben wie gerade in Istanbul nicht wirklich vorhersagen? ARD-Korrespondent Uwe Lüb erzählt aus der Millionenstadt Istanbul nach dem letzten starken Beben. Aus der Stadt, die eigentlich auf das nächste, viel gewaltigere Beben wartet. Denn das kommt sicher. Nur wann, ist unklar. Ob Istanbul überhaupt dafür gewappnet ist oder längst verloren, das hat uns SWR-Wissenschaftsjournalist Hilmar Liebsch schon mal in einer FKM-Folge erzählt. Und weil es gerade so aktuell ist, hört ihr das in dieser Folge mit den Einordnungen nach dem jüngsten Beben in Istanbul. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Freitag, der 2. Mai. Hallo Uwe.
Hallo.
Uwe, du lebst und arbeitest ja als ARD-Korrespondent in Istanbul und du warst eben auch dort, als vor kurzem die Erde gebebt hat. Ein Erdbeben der Stärke 6,2. Uwe, wo bist du da gerade, als das passiert?
Ich habe gearbeitet in unserem Studio und merkte plötzlich, dass irgendwas wackelt. Und dieser Schreibtisch, an dem ich arbeite, der ist eigentlich ziemlich massiv. Als ich doch relativ schnell realisiert hatte, dass das nicht Einbildung, sondern ein Erdbeben ist, bin ich unter den Tisch gekrochen. Das soll man tun, weil man weiß nie, wie stark so ein Beben wird und was dann möglicherweise alles von oben herunterfällt. Und dann habe ich unter dem Tisch in kauernder Haltung abgewartet, bis es vorbeigeht. Ich habe hinterher spontan gesagt, das waren mindestens 30 Sekunden. Stimmt gar nicht. Also es waren wohl ganz offiziell so 12, 13 Sekunden. Da verrutschen einem eben wirklich sämtliche Maßstäbe. Alles wackelt um einen rum. Es gibt komische Geräusche. Wir haben ja so eine Glastrenntür, die ziemlich stark vibrierte und entsprechenden Lärm dabei machte. Und dann ist es eben vorbei. Und wenn es vorbei ist, dann guckt man aus dem Fenster. Man überlegt sich kurz, wie weit kann man ans Fenster rantreten? Bricht da jetzt irgendwas ab? Alles nicht passiert. Und dann habe ich rausgeschaut und dann sind aus allen möglichen Häusern die Menschen rausgerannt auf die Straße. Und allen, fast ausnahmslos allen, ist ein ziemlich großer Schreck in die Glieder gefahren. Und das ist auch sehr verständlich. Zum einen vor dem Hintergrund, Istanbul gilt ja als sehr, sehr erdbebengefährdet. Und man wartet ja auf dieses große Beben von 7 und stärker. Und das würde ja dann wahrscheinlich auch massive Schäden in der Stadt verursachen und wahrscheinlich auch viele, viele Menschen verletzen oder sogar töten. Und in dem Wissen darum, dass das jeden Moment kommen kann und dann ein so stark spürbares Erdbeben auf einmal wirklich passiert, dann ist natürlich sofort der Gedanke da, oh Gott, das ist es jetzt und es wird bestimmt noch schlimmer. Und um mich herum stürzt alles ein. Und dann hat man natürlich auch noch die Erinnerung daran, das hat viele Menschen, vor allem Türkinnen und Türken, die ja auch Familie haben, im Südosten der Türkei Freunde, eben genau in der Region, in der wir vor 2 Jahren und 2 Monaten im Februar 23 dieses verheerende Erdbeben mit Zehntausenden Toten hatten. Und das war damals auch in Istanbul insofern wahrnehmbar bei den Menschen, dass sie doch psychisch sehr bedrückt waren und beeinträchtigt waren von diesem schrecklichen Beben im Südosten. Und diese ganzen Erinnerungen, die sind sofort wach geworden.
Aus Sicht vieler Wissenschaftler droht Istanbul in den nächsten 10 oder 20 Jahren ein gewaltiges Erdbeben, viel größer als bisherige. Wie bereitet sich die Stadt darauf vor?
Ja, die Frage ist, kann man sich auf sowas wirklich vorbereiten? Also ja, es werden natürlich Vorbereitungen getroffen. Zum einen im privaten Bereich. Da sind so wichtige Dinge drin wie eine Trillerpfeife. Wenn man verschüttet ist, kann man so, wenn man bei Bewusstsein ist, auf sich aufmerksam machen. Da ist Wasser drin. Trinkwasser, das muss man ja erwarten, dass dann die ganze Wasserstromversorgung, alles wird zusammenbrechen. Es wird kein Internet, kein Handyempfang geben und so weiter. Und da sind eben dann je nach Jahreszeit auch Kleidungsstücke drin, weil wenn es im Winter passiert, dann ist es gut, wenn man irgendwie eine Mütze hat, einen Schal, einen dicken Pullover, solche Sachen. Und so bereiten sich die meisten privat vor. Und behördlicher, staatlicherseits wird eben versucht, die Gebäude nachzurüsten und erdbebensicher zu machen. Und da, wo das nicht geht, müssten die Gebäude abgerissen werden. Auch das passiert teilweise. Jetzt kommt aber das große Aber. Wir reden über weit mehr als 1 Million Gebäude allein in der Stadt Istanbul. Und von denen sind einige 10.000 inzwischen auf Erdbebensicherheit überprüft worden. Zum Teil werden die oder wurden die dann auch abgerissen, andere werden halt nachgerüstet. Viele Häuser sind überhaupt nicht geprüft worden auf ihre Erdbebensicherheit, weil natürlich private Eigentümer das veranlassen müssen und manche einfach die Sorge haben, dass ihre Häuser durchfallen bei einem solchen Test, abgerissen werden müssten, weil keine Chance der Nachrüstung mehr besteht und dann verlieren sie ihre Mieteinnahmen. Deswegen machen das viele gar nicht. Und Menschen, die in diesen Wohnungen, die haben eigentlich keine Alternative, weil andere Wohnungen sind sehr, sehr teuer.
Die Menschen in Istanbul, die wissen um dieses Erdbebenrisiko und sie leben damit. Jetzt, wo die Gefahr so konkret ist, dass weitere Beben folgen könnten. Wie ist die Stimmung jetzt in Istanbul? Wie besorgt sind die Menschen, dass ein Beben oder ein noch viel größeres Beben bald kommt?
Also die Sorge ist einfach da, ganz klar. Und wir haben mit Leuten gesprochen, selbst schon am Mittwoch des Bebens und in den Tagen danach, Menschen, die dann erstmal in Parks übernachtet haben oder in Moscheen oder Sporthallen, öffentlichen Räumen, die dann geöffnet wurden als Notquartiere. Und die Leute haben uns gesagt auf die Frage, wie lange wollt ihr denn bleiben? Da haben die gesagt, na ja, so lange, bis wir uns einfach wieder sicherer fühlen. Es ist einfach eine große Sorge und die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, die sagen auch, man muss jetzt erstmal abwarten, bis sich nicht nur die Erde beruhigt hat, sondern bis sich auch unser Inneres beruhigt hat und wir uns selber wieder in der Lage sehen, in die Wohnungen reinzugehen.
Mit Blick auf dieses Damoklesschwert, das über Istanbul schwebt, also die große Frage, ob bald ein sehr schweres Beben kommen könnte. Welches Szenario halten Fachleute denn jetzt nach den aktuellen Ereignissen für wahrscheinlich?
Ich halte mich persönlich an Şener Üşümezsoy. Das ist ein Seismologe, ein türkischer, der hat de facto gesagt, okay, das ist super, diese 6,2, weil das war's jetzt. Die Spannung ist weg, die hat sich entladen. Und das nächste Beben, das große Erwartete, das wird sehr, sehr lange dauern, bis das passiert. Und das ist natürlich eine sehr beruhigende Nachricht. Es gibt aber einen anderen Seismologen, einen türkischen, Naci Görür, der hat gesagt, das war nicht das große Beben, das kommt noch. Und die Spannung hat sich sicherlich irgendwo abgebaut, aber so wie dieses Erdbeben verlaufen ist, südwestlich von Istanbul, es hat eher die Spannung jetzt in Richtung Osten gedrückt und näher an Istanbul ran. Die Gefahr eines großen Erdbebens ist jetzt eigentlich viel größer geworden durch dieses 6,2 Erdbeben. Das heißt also, man fragt Fachleute und sie sagen einem was anderes.
Warum dieses schwere Erdbeben insbesondere in Istanbul erwartet wird und ob die Stadt darauf ausreichend vorbereitet ist. Das hat uns SWR-Wissenschaftsjournalist Hilmar Liebsch schon mal hier bei 11KM erzählt. Und nach dem aktuellen Beben in der türkischen Stadt ist die Frage an ihn weiter aktuell. Warum ist Istanbul so gefährdet für Erdbeben?
Die Erdoberfläche ist nicht starr, sondern besteht aus vielen verschiedenen Platten, so ähnlich wie die Flächen auf einem Fußball, kann man sich das vorstellen. Und an diesen Grenzen zwischen diesen Flächen bewegen die sich gegeneinander. So, und jetzt die Türkei ist praktisch eine keilförmige, dreieckige Platte, die zwischen der arabischen Platte und der eurasischen Platte nach Westen geschoben wird. Also die arabische Platte drückt praktisch von unten gegen diesen Keil und quetscht ihn Richtung Mittelmeer, also Richtung Westen. Und das staut sich dann auf, diese Kraft, und entlädt sich in dem Erdbeben.
Ja, so entstehen Erdbeben oft, ne? Wenn diese Platten aneinander reiben, dann gibt's so ein Beben. Und wie ist das jetzt mit Istanbul? Gibt's da eine konkrete Vorhersage, was da wann erwartet wird?
Da gibt's tatsächlich relativ konkrete Vorstellungen davon, dass da in den nächsten 10 bis 20 Jahren ein schweres Erdbeben passieren wird. Hintergrund ist ganz einfach, dass an dieser Verwerfungszone ein paar Zehnerkilometer südlich von Istanbul vorbeiläuft, dass diese Verwerfungszone ganz einfach aktiv ist und sich jedes Jahr weiter aneinander vorbei bewegt.
Verwerfungszone ist dann diese Stelle, wo die tektonischen Platten aufeinanderprallen.
Genau. Mhm. Genau. Die wissen, dass im letzten Jahrhundert mehrere schwere Erdbeben praktisch vom Osten Richtung Westen gewandert sind, entlang dieser Verwerfung.
Also sowas ist in den letzten Jahrhunderten schon mehrfach da passiert in der Gegend.
Ist mehrfach passiert und diese Beben wandern augenscheinlich Richtung Westen, auf Istanbul zu.
Und du hast jetzt gesagt, innerhalb der nächsten 20 Jahre vielleicht erwarten da Experten ein Erdbeben. Also wie groß ist dieses Megabeben, was da erwartet wird?
Das wird ein Beben so in der Größe von Erdbebenstärke bis 7 erwartet. Natürlich können die Wissenschaftler nicht sagen, an welchem Tag das stattfindet oder in welchem Jahr. Aber die rechnen ganz einfach mit Wahrscheinlichkeiten. Also die wissen, diese Platte bewegt sich, die bewegt sich jedes Jahr. Und da staut sich halt die Energie auf, das ist praktisch unausweichlich. Und die wird sich irgendwann in einem großen Ruck entladen. Und das, was das Gebiet um Istanbul so sehr zu einem Katastrophengebiet macht, können wir uns ja vorstellen, wenn dieses Erdbeben irgendwo in der Pampa passiert, wo niemand lebt, dann ist es ziemlich egal. Also jetzt erstmal wird keine Katastrophe drauf, sondern es ruckelt irgendwo und wir laufen später hin und gucken uns das an und sagen, uiuiui. Wenn das Ganze aber jetzt unter einer Millionenstadt wie Istanbul ist, und das ist echt beeindruckend, also kannst du mal Berlin, London und Paris zusammenkleben.
16 Millionen Menschen ungefähr leben da, ne? Sehr viele Menschen.
Also Minimum offiziell und einige sagen sogar bis zu 20 Millionen im Großraum. Also dieses Erdbeben würde dann praktisch an einem Punkt stattfinden, der extrem besiedelt ist. Und das lässt daraus eine Katastrophe werden.
Ja, ist eine gruselige Vorstellung auf jeden Fall, ne? Und dann, dass die Menschen da auch auf so einem Pulverfass, glaube ich, kann man ja sagen, leben. Wie geht's denn da den Leuten in Istanbul mit? Also ist diese Gefahr da präsent? Haben die da auch Sorge?
Ja, die haben Sorge, die ist präsent. Aber stell dir vor, irgendeiner sagt dir mit einer Wahrscheinlichkeit von 80%, wird es in München, du lebst in München, ne? Zu einer Überschwemmung kommen, die bis zum zweiten Stockwerk geht. So, was würdest du machen?
Ja, ist eine gute Frage. Also wenn, also je nachdem, wie da die Zahlen sind, wie wahrscheinlich das ist und ob meine Wohnung dann unter Wasser steht, dann würde ich vielleicht wegziehen. Aber ich wohne schon oben auf dem Giesinger Berg zum Glück.
Gut, stell dir vor, du wohnst unten. Worauf ich hinaus will, dass das natürlich extrem abstrakt ist. So ein Unglück, so eine Katastrophe, die in der Zukunft liegt. Das ist nicht fassbar. Also ich meine, die Leute, die sich damit intensiv beschäftigen, die sagen natürlich, ja, ich würde Istanbul verlassen oder so. Aber dann musst du dir auch vorstellen, du hast ja deinen Lebensmittelpunkt. Istanbul ist das wirtschaftliche Zentrum der Türkei. Du kannst aus praktischen Gründen ganz einfach nicht so einfach dein Leben verändern und irgendwo hinziehen, wo es sicher ist.
Wenn wir uns mal vorstellen, also es gibt jetzt Erdbebenalarm in Istanbul. Was passiert dann genau dann?
Dann wird, also die haben ungefähr 5 Sekunden Zeit von der ersten Warnung, bis die gefährliche Erdbebenwelle auftrifft.
5 Sekunden?
5 Sekunden.
Das ist sehr kurz, ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, wie weit kann ich in 5 Sekunden laufen, das ist im Zweifel nicht weit. Im Prinzip kann man da ja gar nichts mehr machen.
Also 5 Sekunden reichen gerade aus, um dir ein vernünftiges Signal zu geben, dass du kapierst, dass es ernst ist. Was natürlich geht, ist, dass große Infrastrukturen abgeschaltet werden. Also dafür gibt es tatsächlich ein Frühwarnsystem, dass die Ampeln auf Rot geschaltet werden, dass der Verkehr stoppt, dass Kraftwerke runtergefahren werden und solche Dinge. Das kann man in der Zeit schaffen. Für einen normalen Bewohner Istanbuls gibt es keine Chance, seine Lage jetzt großartig zu verändern innerhalb der Zeit.
Ja, welche Frühwarnsysteme gibt es da, um so ein Beben vorzeitig zu erkennen? Es gibt ja, glaube ich, auch manchmal so vor Erdbeben so ganz kleine Beben vorher, die das ankündigen, die man aber gar nicht merkt.
Ja, das ist so ein bisschen der heilige Gral der Seismologen und Seismologinnen. Die versuchen natürlich, Erdbeben so früh als möglich vorherzusagen. Das Problem ist, dass jedes Erdbeben, je nachdem, wo es ist, hat ein anderes Muster, einen anderen Verlauf. Das heißt, du kannst nicht ganz einfach sagen, ah, wir haben jetzt hier dieses Zeichen und in, was weiß ich, 5 Minuten wird ein schweres Erdbeben passieren. Grundsätzlich, also Stand des Wissens ist, ein Erdbeben lässt sich im Prinzip nicht vorhersagen. Erdbeben sendet 2 Formen von Wellen aus. Die einen, das sind die primär genannten Wellen, also die zuerst laufen, die sind ungefährlich. Die sind etwas schneller als die gefährlichen zweiten Wellen, Sekundärwellen, die die Erde praktisch seitlich bewegen. Und diese ersten Wellen sind etwas schneller. Das heißt, wenn das Erdbeben stattgefunden hat am Epizentrum, laufen diese ersten Wellen los und können natürlich aufgenommen werden von Stationen, die relativ nah an dem Erdbebengebiet sind. Und diese Stationen können dann über Funk senden, holla, jetzt kommt ein Erdbeben. Und dann hat man halt die Zeit, die diese erste Welle schneller ist. Das war zum Beispiel, ich glaube, in Mexico City vor ein paar Jahren der Fall. Da haben sie tatsächlich so ein Frühwarnsystem und da hatten sie einige Zehnersekunden oder sogar Minuten Zeit, bis die Erdbebenwellen eingetroffen sind. Und das hat dann ausgereicht, dass die Leute sich auf Plätzen oder irgendwo in Sicherheit bringen konnten.
Ja gut, also so viel länger ist das jetzt auch nicht, als ich dachte, ne? Also wenn man Frühwarnsystem hört, dann denkt man irgendwie, okay, lässt sich das vielleicht schon Monate vorher sehen, dass da irgendwie eine Aktivität ist, aber das geht anscheinend bei den tektonischen Platten nicht so.
Das ist momentan überhaupt nicht möglich.
Also für die Menschen in Istanbul bleibt es erstmal bei diesen kurzen 5 Sekunden, um sich irgendwie in Sicherheit zu bringen.
Damals waren wir dort unten mit der Patricia Martinez-Garzón unterwegs.
The development of new methods, like artificial intelligence, new processing techniques, what it is called the big data, so that we are able to process efficiently vast amounts of data at the same time, give us a new hope that it is worth to revisit new cases and still look for new types of signals that maybe before were not identified.
Das ist eine Wissenschaftlerin vom Geoforschungszentrum Potsdam, die sowas wie eine Erdbebenjägerin ist. Und ihr Ziel ist es praktisch, ein Erdbeben, das passieren wird, vorherzusagen.
Erdbebenjägerin ist ja auch ein irrer Begriff. Also das heißt, die jagt den Erdbeben hinterher oder will sie schneller sein?
Ja, sie will eigentlich schneller sein. Bisher kann sie den Erdbeben praktisch nur hinterherrennen. Das heißt, sie schaut sich die seismischen Aufzeichnungen an, die es bei existierenden Erdbeben gibt. Und die Idee von ihr und vielen anderen Seismologinnen und Seismologen ist im Endeffekt, kann man irgendwie in den Wellen, die vorher aufgezeichnet werden, Muster erkennen, die auf ein schweres Erdbeben hinweisen. Du denkst dir, naja, da haben wir das große Erdbeben, da muss es doch vorher irgendwas geben, das das ankündigt. Das ist bisher nicht möglich, weil es diese Auswertekapazität nicht gibt. Dann ist aber die Hoffnung, dass jetzt schöne neue Welt mit Hilfe von KI, besserer Rechnertechnik, es doch irgendwie gelingen könnte, vielleicht, und sei es auch nur ein paar Sekunden oder Minuten vorher, zu erkennen, dass ein schweres Erdbeben stattfinden wird. Und das wäre natürlich ein Quantensprung in der Erdbebenforschung, wenn sowas gelänge.
Okay, zeitlich vorhersagen ist jetzt das eine, aber können diese Erdbebenjäger denn auch vorhersagen, wie stark das Beben dann wirklich werden könnte?
Man versucht jetzt rauszufinden, ob es vielleicht sozusagen einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt, dass auch in Istanbul so eine kriechende Verwerfung existiert.
Was heißt das genau?
Die sind in einem Gebiet, wo die Platten relativ weich aneinander sich vorbei bewegen. Das heißt, dass die Reibung nicht so stark ist, sich nicht so heftig auflöst.
With our research, we try to determine whether the fault is locked and it has a higher potential for a very large earthquake of magnitude 7 or more, or the fault is creeping and that will mean that the two sides of the fault are slightly sliding and not hosting that much energy and therefore the earthquake potential is a bit smaller.
Sie spricht also davon, dass die Platten entweder verhakt sein könnten, dann wird es ein richtig starkes Beben, oder dass sie quasi aneinander vorbeischrammen. Kann man das eigentlich irgendwo sehen, wie die Platten sich bewegen?
Das war in der Nähe von Ismet Pasha, ungefähr auf 1000 Meter Höhe. Also wir hatten dort Schnee, es war kalt. Und die Seismologinnen und Seismologen haben da halt die Messstationen, die dort aufgebaut sind, gewartet. Und das ist eines der wenigen Gebiete, wo so eine kriechende Plattengrenze bekannt ist. Also es ist schon für Erdbebenforscher so ein wichtiger Ort, wo man gerne mal hingeht, um sich das anzugucken. Und tatsächlich gibt es dort eine Mauer, die praktisch über diese Plattengrenze gebaut wurde. Und die hat sich in den letzten 50 Jahren um einen knappen Meter, oder 70 Jahren, einen knappen Meter versetzt. Also musst du dir das vorstellen, dass die eine, ja, mitten in der Mauer ist die durchbrochen und das eine Stück ist dann, türkische Stück auf der anatolischen Platte, ist dann knapp einen Meter Richtung Westen gewandert in der Zeit, nachdem die gebaut wurde.
Weißt du, wie lange die da schon steht?
Die wurde in den 50er Jahren gebaut.
In den 50er Jahren, okay. Und in der Zeit ist sie jetzt einen Meter gewandert. Wow, okay. Wie groß ist die Mauer?
Kniehoch, fällt dir eigentlich gar nicht auf.
Ah, okay. Also ganz unscheinbar, aber da sieht man dann quasi, wie die Erdplatten darunter aussehen.
Du siehst, dass die Erde lebt an so einer Stelle.
Ja.
Also ohne, dass es wehtut, wie jetzt beim Vulkanausbruch oder beim Erdbeben.
Ja, also da ist es ganz unscheinbar. Da muss man das schon wissen, um zu sehen, dass sich da die Erdplatten bewegen. Aber ihr wart mit der Erdbebenjägerin für euren Film auch da unterwegs, wo man sieht, was ein starkes Beben anrichten kann. Ihr wart in der zerstörten Region Hatay, wenige Monate nachdem ein Beben der Stärke 7,8 Regionen im Südosten der Türkei und im Norden Syriens im Februar 2023 getroffen hat. Was für ein Bild hat sich euch zu dem Zeitpunkt geboten?
Die Städte sind teilweise vollständig zerstört im Inneren. Die Leute leben in großen Zeltstädten, die der Katastrophenschutz aufgebaut hat. Viele sind zu Verwandten gezogen, haben also die Region verlassen. Die diese Möglichkeit nicht haben, versuchen halt irgendwie zur Rande zu kommen. Aber es ist natürlich wie Berlin nach dem Krieg oder so, muss man sich das vorstellen. Was interessant ist, dass du natürlich immer so eine Ambivalenz hast, wenn du dir solche Naturkatastrophen anguckst. Weil wir sind dann zu einem großen Bergsturz gefahren, der so ein bisschen abseits war, in der Nähe von einem Dorf, wo auch keine großen Schäden waren.
It's wow. Wow. Look at these beautiful pieces of stone. This is possibly the beginning of a new ballet here, right? We are assisting to the birth of a new ballet.
Und da hat es dann praktisch einen ganzen Olivenhain ein paar Meter talabwärts rutschen lassen und eine große Spalte, mehrere Zehner Meter groß, hat sich die Erde aufgerissen. Und da stehst du dann davor und denkst dir, boff, was ist denn hier los? Also das war wirklich sehr beeindruckend und sind da rumgelaufen. Da erkennst du natürlich auch, dass diese ganzen Naturphänomene auch in irgendeiner Form eine Faszination und Schönheit haben.
Aber eben auch so eine große Macht und das, was diese Städte da so zerstört hat, was man dann da sieht, das sind ja gar nicht die Risse in der Erde, sondern das sind die zerstörten Häuser.
Große Bereiche sind in Schutt und Asche, also wirklich so, die Gebäude sind vollkommen zerstört, ist nichts. Und direkt daneben steht ein Haus, das wahrscheinlich genauso ausgesehen hat, wie das, was eingestürzt ist, und das ist nicht zerstört. Und du läufst dann durch diese Stadt und fragst dich, was ist hier los, warum? Und dann kommt dir wieder in Erinnerung, was viele sagen, dass es nicht die Erdbeben sind, die töten, sondern es sind die Gebäude. Die Gebäude, die schlecht gebaut sind, die nicht erdbebensicher sind, die stürzen ein und begraben die Menschen unter sich.
Also es sind vor allem die schlecht gebauten Häuser, die die Menschen gefährden. Bei den großen Erdbeben rund um Hatay, da sind über 50.000 Menschen gestorben. In Istanbul könnten es bei einem Beben noch deutlich mehr sein. Wie ist denn die Situation in Istanbul, was die Gebäude angeht? Ist die genauso wie da?
Die ist genauso, teilweise sogar schlimmer, wie man mir sagte. Aber gehen wir ganz einfach davon aus, dass sie ähnlich ist. Stell dir vor, du nimmst ein paar Bauklötze, so Holzbauklötzchen, baust sie übereinander, dann siehst du ja, dass diese einzelnen Klötzchen nicht miteinander verbunden sind. Die sind ganz einfach aufeinander gesetzt. Jetzt stupst mal dagegen und du kannst dir vorstellen, dieser Bauklotzturm bricht in sich zusammen. So, und jetzt mach das Gleiche mal mit Legos, die da aufeinander setzt, die ineinander stecken. Und du kannst dir vorstellen, dass wenn du dagegen stupst, dass es stabil ist. So. Und jetzt sind die Häuser in der Türkei häufig so gebaut wie diese Bauklötze, die aufeinander stehen. Die Stockwerke sind aufeinander gesetzt, ohne eine Verbindung miteinander zu haben, also ohne bewehrt zu sein. Zum Beispiel durch Stahlträger. Das kennt man zum Beispiel, wenn du an der Baustelle vorbeigehst, siehst du ja immer so Stahlleisten da aus dem Beton rausgucken. Das wird dort häufig nicht gemacht. Das heißt, die Stockwerke liegen loser aufeinander. Wenn diese Stockwerke nicht miteinander verbunden sind, dann kippt es ganz einfach zusammen wie ein Kartenhaus. Und das ist halt dort sehr häufig, weil es halt die billigere Baumethode ist, weil dort halt auch viel in den Städten viel Raum gebraucht wird. Und dann wird so ein Haus ganz einfach hochgezogen, so schnell wie es geht, so billig wie es geht. Die Leute ziehen ein, sind dann froh, dass sie eine Bleibe haben. Naja, und wenn es dann wackelt, dann fallen die Dinger halt in sich zusammen.
Aber das, finde ich, ist doch irgendwie Schon überraschend, oder? Also man denkt sich so, puh, also diese Situation in Istanbul, die ist nicht neu, ne? Du hast eben schon gesagt, ganz große schwere Erdbeben gehören zu der Geschichte dieser Region. Wieso ist es so? Also wieso wird da nicht erdbebensicher gebaut?
Ja gut, ich meine Geld. Also im Endeffekt kannst du darauf runter reduzieren, dass natürlich die Menschen, die dorthin kommen, um irgendwie einen Job zu suchen oder Arbeit zu suchen, dass die vielleicht nicht so viel Geld haben und billigen Wohnraum suchen. Und natürlich ist die Gesetzgebung, also es gibt seit dem Erdbeben 1999, da gab es schon mal ein schweres Erdbeben in der Nähe von Istanbul, ein bisschen weiter östlich. Da wurde die Gesetzgebung geändert und es musste erdbebensicher gebaut werden. So, nun ist es aber so, dass, das sagte uns ein Stadtplaner, dass nur maximal die Hälfte aller gebauten Gebäude überhaupt kontrolliert wurden auf dieses Gesetz hin, die seit 99 gebaut wurde.
Also ist es nicht passiert, was damals eigentlich geplant war?
Nee, es ist nicht in dem Maße passiert, wie es hätte passieren sollen.
Ja.
Dazu kommt dann halt noch, dass die sozusagen durchführenden Bauunternehmen teilweise selbst ihre Gutachter waren. Das hat halt dazu geführt, dass es in Istanbul jetzt geschätzt ein paar hunderttausend Häuser gibt, die nicht erdbebensicher sind.
Ja. Ich kann mich erinnern, nach diesem großen Erdbeben war das ja auch ein Vorwurf an Erdogan und an seine Regierung. Der ist sogar angezeigt worden von einer Gruppe Juristen wegen Tötung, wegen fahrlässiger Tötung.
Mhm.
Und das war ja auch ein ganz, ganz großer Vorwurf, ne? Also ist das der Grund oder viel war auch die Rede von Korruption. Also kann man schon sagen, man hätte es besser machen können.
Ja, so kann man es sagen. Du hast natürlich auch die Situation, dass Istanbul einen wahnsinnigen Zuzug hat an Menschen. Also die brauchen ganz einfach, die suchen was. Ja, da gibt sich das gegenseitig die Hand, die Situation, die Wünsche. Ich meine, es tut sich auch ein bisschen was. Also es gibt auch Gebäude, die werden neu und erdbebensicher gebaut, das geht. Und es gibt jetzt auch ein Programm, dass dann Mieter einen Gutachter kommen lassen können, der halt nachschaut, ob ihr Haus erdbebensicher ist. Und also es ist nicht so, dass man da in Istanbul so vollkommen machtlos dasteht und gar nichts macht. Aber naja, es dauert halt alles ewige Zeit. Das ist ein einziges Kuddelmuddel, die Situation, die wir da haben. Und vor dem Hintergrund ist natürlich klar, dass das nicht so schnell passieren wird, wie es theoretisch passieren könnte, was nötig ist.
Ja, und ich meine, die Zeit ist ja begrenzt, ne? Du hast eben gesagt, die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es vielleicht in 20 Jahren schon passiert, dieses riesige Erdbeben. Bis dahin müsste Istanbul dann also erdbebensicher gemacht werden.
Ja, genau. Stellen wir uns das mal vor. Also die können bauen wie die Bekloppten und das wird nicht ausreichen. Also vor dem Hintergrund muss man ganz einfach praktisch alles nehmen, was irgendwie geht, um das Risiko für die Menschen zu verringern.
Aber gibt es denn jetzt eine Lehre, die aus so Ereignissen wie dem schweren Beben rund um Hatay damals gezogen wurde? Wird sich jetzt mehr an diese Bauvorschriften gehalten? Werden die Häuser wirklich neu gebaut und zwar mit der Ambition, dass es in 20 Jahren sicher ist?
Das hängt von der Regierung im Endeffekt ab.
Mhm.
Das hängt von der Politik ab, wie sehr die das bereit sind durchzusetzen, wie sehr die bereit sind, die ganzen Verbandlungen zwischen Bauwirtschaft und Politik und Behörden aufzulösen. Das ist ja im Endeffekt ein großer Sumpf, in den man sich da reinbegibt. Und die Zeit hat ja gezeigt, dass nach 99 zwar was passiert ist, aber bei weitem nicht das, was hätte passieren sollen. Und der Verdacht liegt nahe, dass es jetzt ähnlich ist. Ja? Also da bin ich jetzt nicht ausreichend Türkei-Experte, um das beurteilen zu können. Aber die Leute, mit denen wir gesprochen haben, sind extrem skeptisch, dass daraus ausreichend Lehren gezogen werden.
Okay, also es ist nicht nur ein Wettrennen gegen die Zeit, sondern eben auch gegen Korruption und gegen Geldgier. Und das Problem dabei ist ja, die Menschen, die in Istanbul leben, die können ja nicht einfach weg oder wollen nicht einfach so weg.
Es ist irgendwie die Stadt pulsiert, die lebt, die Leute sind da drin, die gehen nicht weg. Du siehst ja Häuser und kannst dir ausmalen, na gut, jetzt lass hiervon nur jedes Dritte in sich zusammenbrechen. Und du weißt, in jedem Stockwerk leben zwei Familien von mir aus. Ja, dann kannst du dir vorstellen, was dort passiert. Da kann man nur hoffen, dass die Wissenschaftler eigentlich nicht recht haben, dass alles Quatsch ist und dass alles gut geht. Aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht groß dafür.
Hilmar, danke, dass du uns das erklärt hast.
Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, das zu erzählen. Tschüss.
Das war 11KM, heute zweigeteilt. Uwe Lüb aus dem ARD-Studio Istanbul
hat uns von seinen aktuellen Eindrücken aus Istanbul erzählt nach dem jüngsten Beben. Und von SWR-Wissenschaftsjournalist Hilmar Liebsch kam die Einordnung aus einer früheren FKM-Folge, wie groß die Gefahr ist, dass Istanbul und die Menschen dort von einem schweren Erdbeben getroffen werden. Den Link zu Hilmars Doku Istanbul am Abgrund, keine Rettung vor dem Megabeben, stellen wir euch in die Shownotes. Und alle aktuellen Informationen zur Situation in Istanbul findet ihr wie gewohnt auf tagesschau.de. Autorin dieser Folge sind Marlene Obst und Sarah Fischbacher. Mitgearbeitet hat Stefan Beuting. Produktion Jacqueline Bretschek, Konrad Winkler, Fabian Zweck, Jürgen Kopp, Simon Schuling, Christine Frey und Laura Picerno. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns am Montag wieder. Ciao.